8 von 22 MotoGP-Rennen sind gefahren. Das erste Saisondrittel ist damit endgültig Geschichte. Wir nehmen uns jetzt die Zeit, gehen mal die WM-Tabelle von Platz 22 bis Platz 1 durch und ordnen quasi jeden Stammpiloten ein. Das Ganze ist eine Momentaufnahme nach dem chaotischen Grand Prix von Ungarn. Ja, wir machen das Ganze auch recht ausführlich. Also das erste Drittel nach 8 Rennwochenenden. Damit quasi ist schon das erste Drittel vorbei. Und ja, wir haben viel historische Momente erlebt und einige ja Chaoswochen. Bevor es jetzt dann für euch in einer Woche in Brünn weitergeht, halten wir mal kurz inne und nehmen uns jeden einzelnen der Stammfahrer vor, von hinten nach vorne. Vom Tabellenende bis ganz an die Spitze. Also was ist die Form? Wie kommt der Pilot mit seinem Bike zurecht? Ist das Motorrad vielleicht die Schwäche? Steckt eine Verletzung dahinter oder war es Pech? Und dann die spannendste Frage. Entspricht der Tabellenplatz der Realität oder dürfen wir mehr erwarten? Lehnt euch also hier zurück. Das ist jetzt nichts, was man einfach mal wegklicken kann zwischendurch. Das ist eher so eine Drittelanalyse zum Nebenherhören. Eines vorab, das ist ganz wichtig, der WM-Stand, den wir jetzt zugrunde legen, das ist die offizielle Klassifikation nach dem Grand Prix von Ungarn, also dem 7. Juni 26. Das ist eine Momentaufnahme, also wir betrachten auch keine Ersatz- oder Wildcard-Fahrer, die lassen wir bewusst weg. Also Michele Pirro, Jonas Folger, Kyle Crutchlow und auch Wildcard-Pilot Augusto Fernandes und jetzt auch neu Igor Corona, der in Ungarn bei Gresini den verletzten Alex Marquez vertrat und gleich mit Platz 7 dafür Furore sorgte. Es bleiben dementsprechend 22 Stammpiloten. Ich würde auch Maverick Vinales hier außen vor lassen, weil man kann es nicht anders sagen, der quält sich aktuell immer noch mit seiner Verletzung herum, mit seinen 6 Punkten, da jetzt eine Einschätzung zu machen, unter den Voraussetzungen, dass wir von ihm eigentlich gar nichts gesehen haben, halte ich für falsch. Deswegen einfach nur die kleine Randnotiz. Wir lassen Maverick Vinales auf Tabellenplatz 23 weg. Ja, da fangen wir mit dem Hinterfeld an. Also sozusagen dem Yamaha-Lager, den Rookies und auch den Leuten, die so ein bisschen Verletzungspech hatten. Auf P22 finden wir dabei Toprak Razgatlioglu von Pramac Yamaha 9 Punkte. Ja, was passiert, wenn man den dominantesten Superbike-Fahrer der letzten Jahre auf ein Prototyp-Motorrad setzt, das nicht wirklich funktioniert? Die Antwort heißt Toprak Razgatlioglu. Also, er ist dreifacher World Superbike-Champion und sollte die MotoGP aufmischen und steht halt am Tabellenende fast. Ausgerechnet in Ungarn gab es dann endlich einen Grund zur Freude. Platz 11, das ist sein bestes MotoGP-Ergebnis überhaupt. Das ist ein kleiner, aber wichtiger Schritt. Trotzdem bleibt das Grundproblem. Die V4 Yamaha ist das schwächste Bike im Feld. Schon bei den Wintertests in Sepang, da ist ein Motor kaputt gegangen. Das Topspeed-Defizit, das ist brutal. Und der Türke kämpft auch noch lange mit der Bremsperformance. Also ausgerechnet dort, wo er eigentlich so stark ist. Razgatlioglu hat auch in vielen Momenten zugegeben, dass er auch mal ans Aufgeben gedacht hatte. Sein Kernproblem ist, auf der frischen Reifenrunde, also wenn er eine richtig schnelle Zeit setzen muss, da fehlt das Vertrauen vorne. Er findet erst spät seinen Rhythmus. Erfahrene Stimmen wie Livio Zupo, die hatten ihn eigentlich schon früh gewarnt. Die Erwartung, ein Superbike-König sei sofort konkurrenzfähig, die ist nun mal unrealistisch. Und sie behalten recht. Der Sprung auf einen Prototypengeschoss, das selbst die etablierten Yamaha-Piloten ratlos macht, ist gnadenlos. Dazu Michelin, zu denen hat er absolut kein richtiges Vertrauen gefunden. Für Razgatlioglu ist 2026 also eher eine Leerzeit. Aber Balaton hat gezeigt, dass er Fortschritte macht. Sein Talent steht damit außer Frage und echte Begeisterung, die kommt wohl erst dann 2027 mit dem neuen Reglement. Aber zumindest die Richtung stimmt. Platz 20 Jack Miller mit 11 Punkten. Endlich, das ist ein Lächeln gewesen beim Ungarn Grand Prix, holte nämlich Jack Miller Platz 8, sein erstes Top-10-Ergebnis der Saison. Ja klar, das Chaos in Kurve 1, das half kräftig mit. Der Australier lag zwischenzeitlich sogar auf Rang 4, aber er brachte es eben nach Hause. Und für einen gestandenen GP-Sieger, der das Jahr eigentlich am Tabellenende verbracht hat, war das schon ein echter Befreiungsmoment. Das Grundproblem bleibt aber auch hier. Miller fährt die V4 Yamaha, das langsamste Bike im Feld. In Austin landeten am Sonntag alle vier Yamahas auf den letzten vier Plätzen und Miller, der sprach damals von einer verzweifelten Situation. Als erfahrenster V4-Pilot soll er hier eigentlich die Entwicklung antreiben, doch die Basis, ja, die war sehr lange sehr roh und selbst seine Reifenpoker, die haben kaum was gerissen. Balaton war eigentlich dann die Belohnung, dass er mal dran geblieben ist. Realistisch ist Miller besser als sein Tabellenplatz, das hat Ungarn gezeigt. Seine Zukunft ist aber extrem wackelig. Mit dem Moto2-Senkrechtstarter Isan Guevara, der bei Pramac schon in den Startlöchern steht, könnte es 2027 eng werden. Für den Moment zählt aber, dass der Aussie auf einem schwierigen Bike erstmals wieder geliefert hat. Und seine Erfahrungen sind für Yamaha Gold wert. Und das ist zumindest ein kleiner Lichtblick in diesem Jahr. Platz 19, Alex Rins hat gesagt, wie kann man die Zukunft nach 3 Rennen entscheiden, wenn das Bike nicht zu 100% funktioniert? Und dieser Satz, der fasst von Alex Rins eigentlich seinen Frust perfekt zusammen. Der Spanier steckt nicht nur im Yamaha-Schlamassel, ihm wurde der Werksplatz für 2027 praktisch schon entzogen, ehe die Saison richtig lief. Yamaha hat nämlich Ai Ogura verpflichtet und Rins erfuhr davon nach eigener Aussage aus der Presse. Dementsprechend frustriert war er in Jerez. In Ungarn fuhr er als 13. immerhin in die Punkte. Auch hier sportlich ist die V4 M1 für ihn seit Jahren eine Qual. Ausgerechnet in Austin, wo er mit 2 verschiedenen Herstellern gewonnen hat, wurde er Letzter und hat dann gesagt, er habe sich nutzlos auf dem Bike gefühlt, weil er es nicht in die Kurve zwingen konnte. Lichtblicke gab und gibt es selten. Eines war in Le Mans, wo er überraschend ins Q2 kam, aber vor Quartararo, und er betonte auch, das Gewinnen nicht verlernt zu haben. Die nüchterne Lage. 12 Punkte spiegeln ein nicht konkurrenzfähiges Motorrad, dazu Rins lange Verletzungshistorie seit dem schweren Beinbruch 2023. Kritiker wie Scott Redding stellen allerdings offen in Frage, ob er einen Werksplatz überhaupt verdient hat. Mehr erwarten dürfen wir nur, wenn Yamaha einen echten Sprung macht. Und selbst wenn überhaupt, dann braucht Rins, dessen Vertrag Ende 2026 endet, dringend Argumente, um überhaupt im Feld bleiben zu können. Platz 18, Joan Mir mit 15 Punkten. Ja. Catalunya. Das war ein zweifach unterbrochenes Chaosrennen, 3 Starts, Reifendruckstrafen. Und dann gab es mittendrin Joan Mir, der sich auf Platz 2 gekämpft hat und sein erstes Podest der Saison holte. Genau dieser Moment erzählt eigentlich auch alles über den Weltmeister von 2020. Die Pace ist da. Sie kommt nur zu selten ans Licht, siehe Ungarn, wo er aus einer recht guten Position heraus in Runde 15 wieder mal stürzte und leer ausging. Honda hat einen echten Schritt gemacht. Testfahrer Aleix Espargaró nannte die 2026er RC213V das beste MotoGP-Bike, das er je gefahren sei. Im Vergleich zu den leidenden Yamahas sammeln die Honda-Piloten regelmäßig Punkte. Aber Mirs Achillesferse heißt Konstanz. Zu viele Stürze, zu viele verpatzte Samstage. Sein wahres Tempo liegt höher als der 18. Rang. Da hängt er seit Wochen fest, weil die Punkte ausbleiben. Wir dürfen also mehr erwarten, wenn Mir die Wochenenden sauber zusammenbekommt. Seine Zukunft ist aber offen. Mit Quartararo und Gerüchten um David Alonso scheint Honda für 2027 umzubauen, weshalb Mir Paddock White unter anderem jetzt mit KTM in Verbindung gebracht wird. Eines ist aber klar, ans Tabellenende gehört er eigentlich sportlich nicht. Aber er muss auch dringend seine Sturzserie stoppen. Ja, dann kommen wir jetzt zum unteren Mittelfeld, also sozusagen den Frust-Yamaha-Piloten, einem Rookie im Aufwind und viel Verletzungspech. Platz 17, Juan Zarco, 34 Punkte. Über zwei Jahre war Juan Zarco Hondas verlässlichster Mann. Der Le Mans-Sieger von 2025 und ja, dann kam jetzt Catalunya. Das war einfach ein heftiger Sturz. Das Bein hat sich verfangen im Hinterrad von Bagnaias Motorrad, hat Bein- und Knieverletzungen, die ihn seither aus dem Geschehen werfen. Er fehlte in Ungarn und wird auch vielleicht wirklich lange diese Saison noch ausfallen und vertreten durch Cal Crutchlow und Aleix Espargaró. Also seine eigentlich recht solide Saison, die wurde relativ jäh gebremst. Davor zeigte der Franzose seine typische Cleverness. Spitzenfreitag in Le Mans, immer wieder Top-10-Ergebnisse. Dazu das richtige Gespür in wechselhaften Bedingungen. Auf der verbesserten Honda ist er also gut aufgehoben, auch wenn ihm der jüngere Marini den Rang als bester Honda-Mann abgelaufen hat. Aber die 34 Punkte taugen wegen der verpassten Rennen kaum als Maßstab. Zarco ist wirklich besser, als die Tabelle suggeriert. Sein Problem ist jetzt hier die Verletzungspause, nicht die Pace. Vollfit gehört er zur erweiterten Top-10-Konkurrenz. Jedenfalls mit seinem Mehrjahresvertrag bei LCR ist die unmittelbare Zukunft gesichert. Die Frage ist nur, wie schnell und wie stark kommt er zurück? Jedes verpasste Rennen kostet ihn in dieser wirklich engen Mitte wertvolle Plätze. Platz 16. Diogo Moreira. Unser Rookie, 36 Punkte aktuell. Da nickt jeder im Paddock anerkennend über ihn. In Ungarn fuhr der Rookie als Sechster sein bisheriges MotoGP-Bestergebnis ein, sorgte mit Teamkollege Routinier Marini dafür, dass Honda erstmals seit dem Frankreich Grand Prix 2025 wieder zwei Mann in den Top 6 eines Grand Prix hatte. Der frisch gebackene Moto2-Weltmeister 2025, auch der erste brasilianische GP-Champ überhaupt, macht also einen erstaunlich guten Job. Moreira bringt etwas mit, das man nicht lehren kann. Er hat ein feines Offroad-Gefühl und eine bemerkenswerte Gelassenheit. Er selbst nennt MotoGP eine andere Welt. Aber er adaptiert schnell. Mit der starken Vorstellung in Ungarn hat er in der Tabelle sogar fast an Quartararo und dem verletzten Zarco vorbeigezogen. Als Rookie auf der Honda liefert er eindeutig mehr ab als der zweite Neuling Razgat Lioglu. Entspricht das jetzt der Realität? Ja, voll und ganz, aber da ist auch noch ein bisschen Luft. Mit dem Heim-Grand Prix in Brasilien und weiteren Strecken, die er noch nicht kennt, hat er nämlich reichlich Aufholpotenzial. Aber man muss auch sagen, Honda hat ihn da langfristig gebunden und sieht in ihm eines der größten Talente. Und ja, für einen Rookie auf einem sich neu formierenden Projekt ist dieses erste Drittel schon ein klar voller Erfolg im Vergleich zu Somkia Chandra. Und die Tendenz aktuell ist steigend. Platz 15, Fabio Quartararo. 37 Punkte. Ja, es gibt ein Bild, das diese Yamaha-Saison auf den Punkt bringt. Nämlich als Fabio Quartararo beim eigenen Test in Buriram den Mittelfinger gezeigt hat. Dem Motorrad, der M1. Also der Weltmeister von 2021 ist einfach das Gesicht von Yamahas Leidensjahr. Und er nimmt kein Blatt vor dem Mund. Sagt, das Team hat keine Ahnung, wie man die Probleme löst. Das hat er öffentlich gesagt. In Ungarn endete sein Rennen sogar mit einer Aufgabe. Er hat mehrere Longlap-Strafen fürs Schneiden der Schikane bekommen. Ja, ein regelrechtes Sinnbild des Frustes. Und trotzdem, das Ausnahmetalent blitzt ab und an durch. In Le Mans vor heimischem Publikum fuhr er mit Platz 5 im Sprint und einem starken Rennen Yamahas bestes Wochenende der Saison heraus. 15 Punkte. Das war sein produktivstes seit Portimao 2025. Yamaha-Direktor Merigalli nennt die Saison aber ein Lernjahr, das wie erwartet verlaufe. Quartararo selbst, der hat innerlich eigentlich auch schon abgeschlossen für sich, also auch hat er auch schon bestätigt. Er wechselt halt 2027 zu Honda. Die Wahrheit ist bitter. Quartararo gehört sicher zu den 4 besten Fahrern der Welt, sitzt aber auf einem der aktuell schlechtesten Bikes. Die 37 Punkte, die er geholt hat, das ist kein Spiegel seines Könnens, sondern des Materials. Und dass er in der Tabelle gerade von Rookie Moreira überholt wurde, das tut ihm fast schon weh. Er wurde noch nicht überholt, aber das kommt. Es ist mehr 2026 kaum drin. Bekommt er kein konkurrenzfähiges Bike, bleibt er auch kein Podestkandidat. Hat er aber eines wieder, dann gehört er wieder dorthin. Platz 14, Franco Morbidelli mit 40 Punkten. Yay! Ja. Franco Morbidelli erlebte 2025 unter Valentino Rossis Fittichen eine kleine Renaissance. Einige Podestplätze und 2026 läuft es so zäh und ein Grund dafür kann das Material sein. Er fährt dieses Jahr die etwas ältere GP25-Spezifikation und die meisten, die top fahren, die fahren eben die GP26. Dazu kämpft Morbidelli mit einem extrem engem Setup-Fenster, vor allem bei Starts. In Ungarn reichte es gerade mal zu Platz 14. Es gab auch einige Lichtmomente. Ein überraschendes Sprintpodest in Jerez, komplett aus dem Nichts, hat auch eine emotionale Botschaft an die, die leiden, vermittelt. Aber das Muster, das bleibt. Misslingt der Start, wird der Sonntag zur Aufholjagd und dann kostet das mit der GP25 zu viel. Konstanz auf hohem Niveau kann und will sich in diesem Jahr einfach nicht einstellen beim Italiener. Platz 14 trifft also die Lage ungefähr mit Tendenz nach oben bei sauberen Wochenenden. Morbidelli ist wohlgemerkt kein Tabellenende-Pilot, aber das ältere Bike und die Startprobleme deckeln ihn. Seine Zukunft ist jedenfalls offen. VR46, tja, die hat ihm nicht verlängert und wird wohl auch nicht mehr verlängern. Der Kampf ist nämlich richtig hart. Und Teamkollege Di Gianantonio verlässt zwar VR46, aber ja, Morbidelli, Konstanz, das muss er jetzt zeigen. Konstante Top 10 Ergebnisse. So. Das vordere Mittelfeld. KTMs Sorgenkinder, Hondas Konstanz und Gresinis Talent. Fangen wir an mit Platz 13. Brad Binder. Brad ist ein Sonntagsfahrer. Er liebt das Racing. So beschreibt Crewchief Phil Maron den Kern von Brad Binders Problem. Denn der Südafrikaner, das war einst KTMs Fels in der Brandung, glänzt ab und zu im Rennen, aber nur wenn er dann nicht durch ein völlig verkorkstes Qualifying schon viel zu weit hinten steht. In Ungarn wurde er 10. Gleichauf in der Tabelle mit Teamkollege Bastianini ist er nun bei 48 Punkten. 2025 wurde er von Acosta im Qualifying-Duell regelrecht überfahren und auch 2026 fehlt ihm einfach die eine schnelle Runde. Immerhin, Binder bringt die Bikes jetzt nach Hause und punktet, aber In Catalunya holte er dann auch trotz verbrannter Kupplung am Start noch Platz 7 heraus. Das hat eine gewisse Renncleverness. Trotzdem, KTM-Boss Bayer fordert deutlich mehr. Sogar eine Stiländerung war im Gespräch. Rang 13 trifft die aktuelle Lage. Aber Binder kann rein theoretisch mehr. Das hat er ja als WM-Vierter 2023 gezeigt. Das Problem ist jedenfalls hausgemacht, plus dem Material. Die RC16 liegt hinter Aprilia und einigen Ducatis und Binders Qualifying-Schwäche verschärft das. Seine Zukunft ist ungewiss, denn Alex Marquez gilt als gesetzt für 2027, auch Dicia soll zu KTM wechseln. Bei KTM gilt er intern Brad Binder als aussortiert. Ja, also Brad, schade. Ein südafrikanischer Fahrer aus dem Kontinent Afrika, der uns fehlen könnte. Schade, Brad. P12, Enea Bastianini, gleiche Punktzahl wie Brad, ist eigentlich, ja, vielleicht sogar einer der heimlichen Aufsteiger dieses Drittels, relativ gesehen. Er hatte jetzt ein relativ schwieriges erstes KTM-Jahr und hat sich jetzt aber auf der RC16 zunehmend wohlgefühlt. In Austin deutete Enea Bastianini mit einem Sprintpodest und Rang 6 im Rennen sein Potenzial an. In Ungarn kämpfte er sich dann trotz zweier Longlap-Strafen, kassiert durch eine Berührung mit mir beim Wiederauffahren noch auf Platz 9 zurück. Das ist eine gewisse Renncleverness, aber es hätte deutlich mehr sein können. Die alte Schwäche bleibt das Qualifying. Schafft er es direkt ins Q2, ist er im Rennen für die Verfolgergruppe zumindest ein Faktor, der von hinten nach vorne pflügt. Aber das Auf und Ab, das zeigt, ja, die Pace ist da, Konstanz und ein sauberes Wochenende sind aber nicht durchgängig. Punktgleich ist er mit Binder in der Tabelle, also im KTM-internen Mittelfeld. Ja, insgesamt, da ist mehr drin als nur die 48 Punkte, wenn das Qualifying sitzt. Bastianini hat in seiner Karriere nämlich bewiesen, dass er gewinnen kann, aber der Druck ist einfach extrem hoch. KTM-Sportchef Bayer ist mit dem Tech3-Duo unzufrieden, die Verträge laufen aus und Bastianini, entweder wird es Trackhouse Aprilia oder Cresini, er braucht noch den Schritt für die richtige Richtung in diesem Jahr. Dann haben wir Platz 11, Luca Marini. Ist eine, ja, Erfolgsgeschichte. Luca Marini, das ist nämlich ein analytischer Typ. Er ist einst eigentlich als Lückenbüßer zu Honda gekommen, hat sich aber dort klammheimlich zu Hondas konstantesten und besten Fahrer entwickelt. In Ungarn krönte er das mit Platz 5, das ist sein Honda-Bestwert, den er egalisiert hat. Ai Ogura zog erst in der Schlussphase noch an ihm vorbei. Da kann man fast schon sagen, metronomisch, so kann man den Stil treffen. Luca Marini holt immer Punkte. Das ist bemerkenswert, weil Marini sich nämlich noch im Vorjahr beim Suzuka-Test schwer verletzt hatte und stark zurückkam. Auf der verbesserten RC213V sammelt er nun beharrlich Punkte und treibt mit seinem technischen Verständnis die Entwicklung voran. In Ungarn brachte er dann Honda gemeinsam mit Rookie Moreira wieder in ein Top-6-Ergebnis. Das ist ein kleines Zeichen des Aufschwungs. Platz 11 ist aktuell Realität, aber ein leichter Aufwärtstrend ist erkennbar. Dass Marini kein Siegertyp ist, sondern eigentlich die Art Fahrer, die ein Werk in der Aufbauphase braucht, darüber brauchen wir nicht sprechen. Trotzdem, Honda plant nicht mit ihm, das könnte sich langfristig rächen. Könnte vielleicht in eine Testfahrerrolle rutschen, dann hätte man aber wirklich eines der stärksten Testfahrerteams, was es gibt. Ob Marini das aber annimmt oder ob er weiter Rennen fahren will, wer weiß. Und gehen wir noch in die Top 10 mit Fermin Aldeguer, 64 Punkte. Der überragende Rookie von 2025 war ja auch der einzige, startete relativ unglücklich ins zweite Jahr. Ein Oberschenkelbruch beim Wintertraining kostete Fermin Aldeguer die Tests und auch den Auftakt in Thailand. In Ungarn folgte dann das nächste Pech. Er wurde im Kurve 1 Chaos von Martins Sturz mit abgeräumt, ging leer aus. Ja, dabei hatte er noch im Sprint zuvor um das Podest gekämpft, ehe ihn dann zwei eigene Fehler zurückwarfen. Trotzdem arbeitet sich der Spanier insgesamt zurück. Beim verkürzten Katalonia-GP holte er sein erstes Saisonpodest, Platz 3, den ersten seit seinem Indonesien-Sieg 2024. Aldeguer weiß selbst, wo er sich noch verbessern muss, um regelmäßig mitzufahren. Die Konstanz, die fehlt nach dem verpatzten Saisonstart noch. Hier dürfen wir aber auch klar mehr erwarten. Es war übrigens 2025, bin ein Jahr zurück. Hier dürfen wir mehr erwarten. 64 Punkte trotz verpasstem Auftakt, fehlender Vorbereitung und dem Ungarn, oder, sind eigentlich sogar respektabel. Aber das wahre Niveau, das liegt höher. Aldeguer ist eines der größten Talente im Feld, der zweitjüngste MotoGP-Sieger der Geschichte. Gresini hält an ihm fest. Sind die Kilometer aber aufgeholt, gehört er fest in den Preis, oder in den Kreis der Podestkandidaten. Die erweiterte Spitze. Ein verletzter Vize, der Mann der Stunde und Ducatis Sorgenkind. Platz 9, Alex Marquez, 67 Punkte. Ja, jetzt wird es bitter, 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 richtig bitter. Bis Katalunya war Alex Marquez, der Vize-Weltmeister von 2025, der stärkere Gresini-Pilot. Und Ducatis, ja, kleine Hoffnung im Titelkampf, hat in Spanien in Jerez gewonnen, war konstant vorne, neben Ligia der beste Nicht-Aprilia-Mann. Und dann krachte er bei voller Fahrt ins Heck, deswegen eines Defekts verlangsamten Acosta wurde dann durch die Luft geschleudert und zog sich ein Schlüsselbeinbruch sowie eine Fraktur des Halswirbels C7 zu. Ja, dieser Horrorsturz, der warf ihn weit zurück. Operation Mugello und Ungarn verpasst und ja, seinen Platz füllte bei Gresini jetzt zuletzt eindrucksvoll Equalecuona. Ein Comeback ist jetzt frühestens für Brünn angepeilt. Vor dem Unfall lag er auf Rang 7 und das Tempo zeigte. Er hatte die Form von 2025, zumindest die Schlussform, annähernd mitgenommen. Dass er jetzt trotz zweier Nullrunden noch Neunter ist, das sagt alles über seinen Punktepolster aus. Ja, Platz 9 unterstreicht also sein wahres Niveau nicht wirklich. Ohne den Crash wäre Alex Marquez wahrscheinlich in Richtung Top 5 unterwegs. Vielleicht sogar bester Ducati-Mann. Es war hier einfach reines Pech. Ein Defekt am Bike vor ihm, kein eigener Fehler. Seine Zukunft ist eigentlich aber auch goldrichtig. 2027 geht er den Schritt ins KTM-Werksteam. Und sobald er fit zurückkehrt, ist er wieder ein Spitzenmann. Platz 8, Raul Fernandez. Trackhouse. Aprilia 93 Punkte. Ja, Raul Fernandez weinte noch vor einer respektive zwei Wochen auf der Auslaufrunde in Mugello vor Rührung über seinen ersten MotoGP-Sprintsieg. In Ungarn folgte dann die Kehrseite des Aprilia-Wochenendes. Auch er wurde im Kurve 1-Chaos von Martins Sturz erwischt und ging leer aus. Ja, eigentlich ein rabenschwarzer Tag für die gesamte Aprilia-Fraktion. Nur Ogura punktete. Dabei ist Fernandez einer der Gewinner des Aprilia-Aufschwungs. Auf der starken RS-GP zeigte der Spanier nämlich endlich, was in ihm steckt. Mugello war eigentlich der Beweis. Sein Muster bleibt aber zwiespältig. Er ist zum einen blitzschnell, aber auch etwas ungestüm, wie schon beim Sonntagsrennen Mugello auffiel, als er nach einem Erstkurvenausritt von hinten aufholen musste. Ja, das Tempo ist unbestritten spitze. Die Konstanz ist aber noch nicht so da. Hier ist einfach mehr drin. 93 Punkte und Rang 8 sind stark. Aber ohne die Patzer und das Ungarnpech wäre er auch weiter vorne. Fernandez profitiert vom besten Material seiner Karriere und zeigt eine neue Reife gepaart mit jugendlichem Übermut. Seine Zukunft ist aber ein Politikum. Mit Oguras Yamaha-Wechsel will er eigentlich Trackhouse beweisen, dass er die Nummer 1 sein kann, aber intern scheint es nicht so richtig zu laufen. Er steht bei Aprilia auf der Abschussliste. Ja, wahrscheinlich hat er da sich in Barcelona nicht viele Freunde gemacht im Aprilia-Lager. Aber eigentlich, du kannst den Arm doch auch nicht rauswerfen aus der MotoGP. Dafür ist Raúl Fernández einfach aktuell zu gut. P7, Francesco Bagnaia mit 99 Punkten. Ja, lange das Sorgenkind im Ducati-Lager. Jetzt mit einem kleinen Aufwärtstrend zuletzt. Seit dem Japan-GP 2025 hat der zweifache MotoGP-Weltmeister zwar kein Rennen mehr gewonnen, Doch in Ungarn stand er zum dritten Mal in Folge auf dem Podest. Platz 3 hat auch profitiert vom Kurve 1 Chaos, ja, aber er brachte es trotzdem souverän nach Hause. Das Kernproblem bleibt fehlender Grip am Hinterrad. Also, die Kurve zeigt aber nach oben. Den Wendepunkt, den sieht Banaya in einer für sich veränderten Sitzposition. Also Gewicht nach vorne, die ihm die Front zurückgab. Die Ergebnisse kommen, sagt er. Und nach den Podestplätzen in Catalunya und Mugello ist Balaton die Bestätigung. Über 2 Saisons hatte sich nämlich die Balance des Bikes in eine Richtung verschoben, mit der er nicht klarkam. Jetzt arbeitet er sich eben Schritt für Schritt zurück. Trifft Rang 7 die Realität? Ja, aktuell ja, aber auch eher mit der Aussicht auf mehr. Ein zweifacher Champion gehört perspektivisch ohnehin weiter nach vorne. 3 Podeste in dieser Serie sind aber ein starkes Signal. Mit 99 Punkten knackt er bald die magische Marke von 100 und hat dann auch wieder den Anschluss ans Vorderfeld gefunden. Ja, zu seiner Zukunft kann man nur sagen, es gibt viele Wechselgerüchte Richtung Aprilia, aber zumindest deutet ein was darauf hin, nämlich sportlich, dass er die Krise, die tiefe Krise zumindest überstanden hat. Ja, kommen wir zur Spitze, beziehungsweise noch kurz eingeschoben, Ogura und Marquez. Ja, Platz 6, Ai Ogura mit 105 Punkten. Ja, während rund um ihn die Aprilia-Welt in Ungarn unterging, hielt zumindest einer nämlich die Fahne hoch. Ai Ogura. Als einziger Aprilia-Pilot punktete er beim Balaton-Desaster, fuhr in der Schlussphase noch an Honda-Mann Marini vorbei auf Platz 4. Ja, und das ist schon Oguras große Stärke, brutales Stehvermögen am Rennende. Wie schon in Mugello, als ihm das Podest nur um wenige Hundertstel Sekunden fehlten. Ja, der Moto2-Champion von 2024 ist im zweiten MotoGP-Jahr zu einem verlässlichen Top-10-Mann gereift. Er sammelt Punkte, hält sich aus dem Chaos heraus und holt das Maximum aus jedem Rennwochenende. Ja, dass er nun durch das Ungarn-Pech seines Teamkollegen Raúl Fernández in der Tabelle wieder nach vorne gespült hat, ja, das ändert halt alles nichts an seiner Konstanz. Balaton war ein Musterbeispiel, wie er es schafft, auch an schlechten Rennwochenenden Schadensbegrenzung zu betreiben. Platz 6 ist die Realität, also stabil bis steigend. Ogura ist einer der konstantesten Fahrer im Feld und untermauert auch, warum Yamaha ihn für 2027 verpflichtet hat. Der Wechsel ist angesichts der aktuellen Yamaha-Probleme ein Wagnis, aber für 2026 gilt, Ogura ist ein fester Bestandteil der MotoGP, ist angekommen, um vorne mitzufahren und stand ja auch schon auf dem Podest. Und dann kommen wir zu Marc Marquez. 108 Punkte. Ja, das ist eigentlich der Mann der Stunde aktuell. Also was für ein Wochenende war das denn bitte von ihm in Ungarn? Pole, Sprintsieg, Rennsieg. Im Balaton holte der amtierende Weltmeister seinen 100. Grand Prix-Triumph über alle Klassen und hat sich damit eigentlich neben den 3 größten Namen der Motorrad-WM-Geschichte, Giacomo Agostini und Valentino Rossi, eingereiht. Es war zugleich auch der 100. Sieg für Ducatis Werksteam. Das ist also ein kleines Doppeljubiläum. Es ist auch sein erster Doppelerfolg seit San Marino 2025. Das Bemerkenswerte daran ist, Marquez fuhr die halbe Saison mit, in seinen Worten, anderthalb Armen. Er hatte eine verbogene und eine gebrochene Schraube aus einer alten OP, die drückten auf den Radialnerv. In Le Mans brach er sich dann zusätzlich den Mittelfuß und nutzte dann die Pause, um die Schulter operieren zu lassen. In Ungarn ist er jetzt das zweite Wochenende zurück, hat sich mit Pedro Acosta einen extrem harten Schlagabtausch geliefert, überholte ihn in Runde 15, zog davon. Er selbst sagte, das war ein teurer Sieg, aber ja, andererseits, er hat ziemlich viel durchgemacht. Ne? Entspricht Platz 5 der Realität? Nee, überhaupt nicht. Das ist einfach nur eine Momentaufnahme durch die Verletzung und der verkorksten Anfangsphase. Marquez ist seit dem Ungarn-Sieg von Rang 8 auf 5 vorgesprungen, liegt jetzt 72 Punkte hinter Bezzecchi. Ja, der Titel, die Titelverteidigung ist weit weg, aber Marquez ist zurück. Ein gesunder Marc Marquez auf der GP26 bleibt der Maßstab im Feld. Seine Zukunft bei Ducati steht wahrscheinlich so oder so. Er hat schon gesagt, er würde 2027 und 28 gerne weitermachen. Und für dieses Jahr, wenn er es so weitermacht wie in Ungarn, ja, dann dürfen wir uns auf eine schöne zweite Saisonhälfte freuen. Kommen wir zu den aktuellen Titelkandidaten, die man so nennen kann. Da haben wir auf Platz 4 Pedro Acosta mit 132 Punkten. Acosta ist der beste Nicht-Italiener oder italienische Wagenfahrer im Feld. In Ungarn war er ganz nah dran am ersten Premier Class Sieg, zweimal Zweiter hinter Marquez, im Sprint wie im Rennen. Dazu gab es ein richtig großes Duell mit dem siebenfachen Weltmeister, das er erst spät verlor. Also das Juwel auf der RC16, das zeigt jetzt eine Reife, die ihm 2025 noch fehlte. Apropos, seine Mechaniker bauten nach seinem Quali-Crash bis 2 Uhr morgens 2 komplett neue Bikes auf. Acostas große Entwicklung ist auch mentaler Natur. KTM-Boss Bayer lebt seinen Hol-was-geht-Ansatz. An schwierigen Tagen nimmt er jetzt die Punkte mit, statt alles wegzuwerfen. Und das hat ihn zum konstantesten KTM-Mann gemacht und in die Top 4 der WM gebracht. Acosta und Martin, das waren lange die einzigen, die in jedem Rennen punkteten. Das ist ein Beleg für seine Zuverlässigkeit auf einem Bike, das weiß Gott aktuell nicht das Beste ist. Platz 4 trifft die Realität also voll. Acosta holt das Maximum aus der KTM. Mehr ist kaum drin, solange die RC16 weiter hinter Aprilia und Ducati liegt. Aber er ist auch durch das Ungarn-Chaos bis auf 6 Punkte jetzt an die Gian Antonio herangerückt. Das Podest in der WM ist plötzlich wieder in Reichweite. Seine Zukunft ist eigentlich auch ziemlich heiß diskutiert. 2027 wird er bei Ducati erwartet, an der Seite von Marc Marquez. Das ist für KTM ein richtig bitterer Abschied auf Raten, aber eben auch für Acosta die Aussicht auf ein Top-Bike. Platz 3, Fabio Di Gianantonio, bester Mann von Ducati, auch wenn Ungarn ihn recht hart getroffen hat. Im Kurve 1-Chaos wurde Di Gia mit abgeräumt, rappelte sich dann aber als einziger der Gestürzten wieder auf, kämpfte sich vom Ende des Feldes auf Platz 12 zurück und rettete 4 vielleicht wirklich kostbare Punkte. Sein Höhepunkt der Saison bleibt der Sieg beim chaotischen Barcelona Grand Prix. Es ist sein erster Grand Prix-Sieg seit 2023. Das Bemerkenswerte: er schafft das aus der zweiten Reihe der Ducati-Hierarchie heraus, denn während die Werks-Ducati-Fahrer lange schwächelten und auch beide Marquez verletzt waren bzw. sind, war Di Gianantonio der Fels in der roten Brandung. In Ungarn allerdings, blieb es jetzt erstmal seit dem Japan Grand Prix 2025 ein Wochenende ohne Top-10-Resultat in einem der beiden Rennen. Das ist ein kleiner Dämpfer. Platz 3 trifft die Realität voll. Er ist Ducatis aktueller Anführer, aber hat 138 Punkte und 42 Punkte Rückstand auf die Spitze. Also Aprilia ist etwas enteilt und im Nacken sitzt ihm nun Acosta. Ja, insgesamt für Di Gia, mehr ist kaum drin, solange Ducati nicht exakt das gleiche Niveau von Aprilia hat. Inzwischen würde ich sagen, Ducati hat aufgeholt. Seine Zukunft liegt außerhalb von Ducati. VR46 will ihn eigentlich halten, aber KTM lockt. Also er ist von einem Wackelkandidaten zum gefragten Spitzenmann geworden und es ist für ihn ein hervorragendes erstes Saisondrittel. Ja, und damit zum großen Aufreger des Wochenendes. Jorge Martin, 160 Punkte, Zweiter. Ja, der Weltmeister von 2024 verlor in Ungarn in Kurve 1 unter dem, also beim Bremsen, die Kontrolle. Da hat das Front-Hole-Shot-Device nicht richtig ausgelöst, beziehungsweise er hat hat sich das Bike dann aufgebäumt und hat damit WM-Leader Bezzecchi auch abgeschossen, neben seinen eigenen Teamkollegen, auch Aldeguer, Raúl Fernández und Gian Antonio. Also das ist auch eine Szene mit Vorgeschichte, denn schon im Motegi-Sprint 2025 hatte Martin seinen Stallrivalen erwischt. Damals pumpten ihm die FIM-Stewards auch eine Doppel-Langlap-Penalty fürs nächste Rennen auf. Sportlich ist Martin auf der Werksapril ja eigentlich genau dort, wo man ihn erwartet, nämlich mitten im Titelkampf. Er gewinnt Sprints, fährt regelmäßig aufs Podest, aber ja, jetzt kommt's, die Nullrunden häufen sich eben an heiklen Stellen. Schon in Katalonia war er als Zweiter liegend von Raúl Fernández abgeräumt worden. Ja, und das eigene Sturzrisiko und teaminterne Reibereien kosten ihm im engen Aprilia-Duell wertvolle Substanz. Platz 2 ist die Realität. Das Paket Martin Aprilia ist absolute Spitze. Immerhin, da auch Bezzecchi in Ungarn leer ausging, blieb der Rückstand bei 20 Punkten. Also der Titel ist in absoluter Reichweite, wenn er die Patzer abstellt. Seine Zukunft bei Aprilia ist aber nicht wirklich safe, kann man sagen. Da soll ja Bagnaia kommen für ihn. Martin soll zu Honda wechseln, soweit, oder zu Yamaha, eins von beiden. Ich glaube, Yamaha war's. Martin soll zu Yamaha wechseln. Honda Cartararo, zwei solche Pferde sind nicht gut. Also, Martin nächstes Jahr vermutlich bei Yamaha als Nummer 1 Fahrer. Ne, das wird spannend. Ja. Und kommen wir zu Platz 1, Marco Bezzecchi. Ja, der thront einfach aktuell weiter, auch wenn Ungarn für ihn recht übel endete. Er war einer der Opfer von Martins Kurve 1 Patzer und deswegen ging Bezzecchi das erste Mal seit Mandalika 2025 wieder leer aus. Glück im Unglück, weil natürlich auch Martin ausfiel, hat er weiterhin 20 Punkte Vorsprung. Eine Woche zuvor hat er noch in Mugello vor der Rekordkulisse sein Kindheitstraumrennen gewonnen und Aprilias allerersten Premier Class Sieg in Mugello. Wie dominant Aprilia in dieser Saison ist, ja, das zeigt Mugello eigentlich, nämlich die komplette erste Startreihe, ja, das Ende von Ducatis langer Vorherrschaft mit 368 km/h, der schnellste Topspeed der Geschichte. Bezzecchi hatte über die ersten Rennen dann eine beeindruckende Serie aufgebaut und 4 der 8 Grand Prix gewonnen. Er fährt also mit einer Mischung aus Selbstvertrauen und Reife, die ihn definitiv zum verdienten Tabellenführer macht, auch wenn jetzt der Ungarn Nuller ein Warnschuss war. Trifft Platz 1 die Realität, jo. Bezzecchi ist aktuell noch der Mann der Saison, bestes Bike, beste Form. Größtes Selbstvertrauen in Sepang hat er ja seine Aprilia geheiratet. Die einzige reale Gefahr sitzt, ja, wie in Ungarn auf bittere Weise gezeigt wurde, in der eigenen Box. Seine Zukunft bei Aprilia ist geklärt, hält er jetzt die Konstanz und übersteht den teaminternen Druck, geht er als Top-Favorit auf seinen ersten MotoGP-Titel in die restlichen 2 Saisondrittel. Und damit zum Fazit. Also gehen wir die Tabelle von hinten nach vorne durch, kristallisieren sich also klare Erzählstränge. Ganz hinten dominiert eine Geschichte, nämlich Yamahas schmerzhaftes Übergangsjahr mit der neuen V4-Maschine, ja, was Razgat Gioglu, Miller, Grinz und Cartararo gleichermaßen quält. Zwar gibt es in Ungarn erste Lichtblicke, Millers Top 10, Razgat Gioglus Karrierebestwert, aber das ist ein bewusst in Kauf genommenes Lehrjahr mit Blick auf 2027. Für die Fahrer ist es aber ein zähes Durchhalten. Das Mittelfeld erzählt dann von Verletzung, Pech und einem Rookie, der aufblüht. Diogo Moreira fuhr in Ungarn seinen Bestwert. Zarco und vor allem Alex Marquez wurden dagegen aus dem Rhythmus oder ganz aus dem Titelkampf gerissen. Und der große Mann der Stunde heißt Marc Marquez, 100. Grand Prix-Sieg in Balaton. Trotz dessen, dass er noch nicht komplett fit ist nach der Schulter-OP, ja, das war einfach die Schlagzeile des Wochenendes und hat ihn nach vorne katapultiert. An der Spitze regiert dann das Drama. Aprilia hat zwar das beste Bike und mit Bezzecchi und Martin die 2 WM-Führenden, doch in Ungarn räumte Martin seinen eigenen Teamkollegen ab. Beide gingen leer aus. Der teaminterne Zweikampf wird jetzt zur Zerreißprobe. Dahinter halten dann die Gian Antonio als bester Ducati-Mann und der erstarkte Bagnaia mit 3 Podesten in Folge die rote Fahne hoch, während Pedro Acosta auf der KTM bis auf 6 Punkte ans WM-Wochenende herangerückt ist. Ja, die große Frage für die kommenden Rennen beginnt in Brünn. Übersteht die Aprilia-Box den jetzt geschaffenen Kleinkrieg? Wie weit trägt Marc Marquez Comeback-Schwung? Schiebt sich Acosta jetzt aufs WM-Podest und in welcher Verfassung kehrt Alex Marquez zurück? Ja, das zweite Saisondrittel, das verspricht jedenfalls Antworten auf diese Fragen. Bis dahin gilt, diese Momentaufnahme nach Ungarn ist wieder nur ein Zwischenstand, aber insgesamt ein verdammt spannender. Ja. Also, danke fürs Zuhören und schaut auch mal in die anderen Podcasts rein für MotoGP-Nerds.
Radsport ist mehr als Tour de France. Von Januar bis Oktober, von Australien bis China, fast das gesamte Jahr messen sich die besten Fahrerinnen und Fahrer der Welt. Doch wie wurden die Rennen entschieden? Wer sind die nächsten Superstars? Warum werden die Rennen bei den Frauen so wenig übertragen?
Jeden Sonntag blicken Bent und ich, Lukas, bei Radio Tour zurück auf die vergangene Radsportwoche, analysieren die wichtigsten Rennen der Männer und Frauen und besprechen die Themen abseits des Rads. Dazu gibt es spannende Interviews mit bekannten oder unbekannten Menschen aus dem Sport und zu sportlichen und ernsten Themen. Radio Tour, der Podcast für die Menschen, die Radsport wirklich verstehen wollen.
Bei meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt. Musik.